Wir beschäftigen uns ja in Wochen mit dem Thema der Seligpreisung. Und bei diesem Thema der Seligpreisung geht es ja darum, so habe ich das überschrieben, weil man kann sie aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Standpunkten ja dann auch betrachten. Bei den Seligpreisungen geht es darum, einfach auch mal zu gucken, was ist eigentlich das, was mein Inneres schön macht? Wir haben ja damit begonnen, so mit äußerlicher Schönheit und. Aber dass wir dann auch darüber nachdenken, was ist denn das, was den Menschen innen schön macht. Jesus sagt ja, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Und diese innere, ich sag mal, Dunkelheit, dieses Nicht-Schön-Sein innen, hat oft etwas damit zu tun, dass wir Schaden nehmen an unserer Seele. Und das kommt sehr oft dann daher, dass wir in dem, was wir in dieser Welt leben, in dem, was wir in dieser Welt sind, irgendwie eigentlich gegen das Leben und Streben, was eigentlich ursprünglich zum Menschsein dazugehört. Und so haben wir uns in den ersten beiden Einheiten damit beschäftigt, zum einen mit dem Thema Erfolg, weil Erfolg ist ja etwas, was zu unserem Denken, zu unserem Wirtschaften und so auch sehr stark dazugehört. Und Erfolg kann eben auch dazu führen, dass man Grenzen überschreitet und der innere Mensch irgendwie dabei finster wird. Das zweite Thema war ja so Verlust bei der zweiten Seligpreisung. Und das ist eben die Frage, wie wir damit umgehen, mit dem, was wir verlieren können, überhaupt, dass wir gekommen sind, um zu gehen. Also, dass wir eben am Ende auch eben loslassen müssen. Da war ja das Thema auch Verlust auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist das, was uns an den ersten beiden Sonntagen beschäftigt hat. Und heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen anhand der dritten Seligpreisung. Und das hat etwas mit Vermögen zu tun. Aber Vermögen jetzt nicht einfach so in dem Sinne von, ich habe so und so viel Geld und, sondern wir kennen diesen Begriff ja auch in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel Unvermögen. Da kommt ja das Vermögen auch vor und das ist etwas, was eben Vermögen, was eben auch Möglichkeiten beschreibt, die man hat. Also da geht es eben nicht einfach darum, dass man dieses oder jenes Geld hat, sondern dass man bestimmte Möglichkeiten hat, dass man bestimmte Talente hat und damit werden wir uns heute beschäftigen. In der Seligpreisung, also eigentlich ist ja eine merkwürdige Übersetzung, es geht ja dann zu beglückwünschen, aber die bessere Übersetzung ist zu beglückwünschen sind die und die in der Seligpreisung oder in der Beglückwünschung, die wir uns heute angucken, geht es um die Sanftmütigen. Jetzt weiß ich nicht, was ihr unter sanftmütig dann versteht, also Jesus sagt, selig sind die sanftmütig, denn sie werden die Erde besitzen oder das Erdreich besitzen. Und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dann denkt man, die Sanftmütigen, okay. Ich weiß nicht, was ihr mit dem Begriff Sanftmut dann auch verbindet. Was mir da gleich eingefallen ist, ich weiß nicht, wer von euch das Lied von Herbert Grönemeyer kennt, Deine Liebe klebt. Kennt ihr das? Du gehst mir auf den Geist, Worte wie Watte in Harmonie eingekreist. Du bist eine Tortur, nur voller Gefühl, Zucker in meinem Tank, du bist mir zu viel. Und dann kommt eben ein Satz, den er immer wieder singt, und also er ist ja auch ein Sprachkünstler. Du kannst milden nur und sonst kannst du gar nichts. Und das ist eigentlich das, was Sanftmut meint. Also milden kommt eben vom mild. Und das singt er dann immer so, du kannst milden nur und sonst kannst du gar nichts. Also man könnte auch sagen, du mit deiner Sanftmut, mit deiner milden Art und, das ist, will das jemand? Was weiß ich, ein Softie als Regierungschef, will das jemand? Einer, der nur milden kann, der sanftmütig ist. Was ist das für eine Verheißung Jesu, dass er sagt, dass die Sanftmütigen zu beglückwünschen sind, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wenn man sich die 8 Seligpreisungen anguckt, wird man auch entdecken, wenn man sie liest, dass das die einzige Seligpreisung ist, wo am Ende auch, ich sag mal so, ein materiell irdischer, ich nenne es jetzt mal Gewinn steht. Guckt euch das zu Hause nochmal an, ist schon interessant. Will das jemand? Nur Sanftmut, nur Milde. Also ich kann Herbert Grönemeyer mit diesem Lied gut nachvollziehen. Aber Jesus sagt, die werden das Erdreich besitzen. Okay, Erdreich besitzen, da ist ja die Frage, wer besitzt eigentlich das Erdreich? Es gibt ja so einen Spruch, der lautet, Geld regiert die Welt. Das ist totaler Quatsch, weil Geld macht gar nichts. Geld liegt erstmal nur rum. Geld ist ja eigentlich nichts und Geld kann nichts. Die, die die Welt dann beherrschen, die die Welt regieren, das sind die, die das Geld haben. Und mit dem Geld regieren sie dann die Welt. Aber das Geld an sich macht nichts. Also wir können hier, gerade kam ja noch ein bisschen was dazu, wir können hier 100.000 Euro hinlegen und wir werden merken in der nächsten Woche, wenn überhaupt, ist es weniger geworden, nicht mehr. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat er hier nebenan gebaut, ist ja unser Nachbar, also ein bisschen weiter, nicht hier direkt im Kiez, besitzt, schätzt man, 250 Milliarden Euro. Nicht schlecht, ne? Weiß jemand, wie hoch unser Bundeshaushalt ist? Nur man muss die Summe ja mal irgendwie so ein bisschen einordnen können. Weil, also heute, wenn man beim Fußballer hört, dass er irgendwie 2 Millionen im Jahr verdient, dann denken wir immer, oder gut kicken kann der aber nicht, oder? Also es sind ja mittlerweile, weiß jemand, wie hoch unser Bundeshaushalt ist? 600 Milliarden. Nicht ganz, da sind wir in 3-4 Jahren, also im Moment sind wir so bei knapp 500 Milliarden. Also dieser Mann, also unser Bundeshaushalt, da halten wir diesen Laden mit am Laufen, die ganzen Sozialausgaben, was wir in die Rente packen und. Das sind knapp 500 Milliarden, also ungefähr 450. Und dieser Mann besitzt 250 Milliarden Euro. Der regiert die Welt. Und jetzt nicht einfach, eben, indem er da ein paar interessante Autos baut, sondern er hat ja eine Firma gegründet, SpaceX heißt die. Und mit dieser Firma schießt er im Moment, glaube ich, so 15.000 Satelliten ins Weltall. Er will jetzt nochmal in der nächsten Zeit ungefähr 30.000 Satelliten da hochschießen. Das sind diese Starlink-Satelliten. Und ja, also ohne die werden wir nicht telefonieren können und. Aber es hat nochmal eine ganz, ganz andere Auswirkung auch. Mit diesem Starlink kann er nicht nur, ich sag mal, in alle Ecken der Welt schnelles Internet bringen. Vielleicht habt ihr das ja mitgekriegt. Der Krieg in der Ukraine ist ja ein Krieg, der zwei Seiten hat. Auf der einen Seite sagt man, dieser Krieg ist eigentlich wie im Ersten Weltkrieg. Wir dachten überhaupt nicht mehr, dass es sowas noch gibt. Also Materialschlacht, Menschen werden hineingeworfen, dann irgendwie 20 Meter nach vorne, 20 Meter nach hinten, dann gewinnt man hier mal ein bisschen und dann geht es wieder zurück. Also eigentlich wie im Ersten Weltkrieg. Aber auf der anderen Seite ist das der erste, könnte man sagen, Cyberwar. Denn man sagt, die Ukraine hat auch nur bis heute überlebt, weil sie eben mit ihren Drohnen und mit den ganzen satellitengestützten Waffen eben sich verteidigen können. Und über welche Satelliten machen sie das? Über die von Herrn Musk, Starlink. Er hat dann auch wohl mit Putin, und da merkt man eben, was das ist, da hat man eben dann, hat er auch mit Putin eben gesprochen, dass er über der Krim Starlink ausschaltet. Also die Satelliten da eben nicht arbeiten. Und dadurch sind die, sagt man, die Ukrainer über der Krim irgendwie blind. Das entscheidet Herr Musk. Ich habe mich überlegt, was ist das denn? Also, wie entscheidet der sowas? Natürlich wieder ein paar Leute haben, die ihn beraten oder so, aber das sind Entscheidungen, da geht es ja nicht nur darum, okay, baue ich jetzt so ein Elektroauto, sondern er entscheidet über Weltgeschichte. Wer das Geld hat, regiert die Welt, nicht die Sanftmütigen. Oder habt ihr schon mal von Herrn Musk oder damals Steve Jobs oder Herr Gates oder wer auch immer gehört, dass sie durch ihren Sanftmut zu sich hervorgetan haben? Und was passiert eigentlich dann durch so einen Krieg, den wir jetzt gerade erleben, der ja Zehntausende und Hunderttausende Leben auslöscht? Und da hat der Mann Anteile mit dran. Was wird eigentlich dort in der Ukraine, aber auch in Russland, was wird da eigentlich sein in 5, in 10, in 20, in 50 Jahren? Lauter traumatisierte Menschen, lauter kriegsversehrte Menschen, nicht nur am Körper, sondern auch an der Seele. Menschen, die Schaden genommen haben an ihrer Seele. Man geht dann nach dem Krieg nicht nach Hause und wäscht sich einmal und sagt, okay, machen wir weiter. Nein, dieser Krieg macht Menschen krank. Jeder Krieg macht Menschen krank und zerstört Menschen in ihrer Seele. Deswegen, Manne, zeig mal bitte das Bild. Da kamen mir gestern die Tränen bei. Ist ja gut, dass wir heute alles posten. Der Manne hat schnell gefunden. Zwei Russen, ein Ukrainer. Und ein merkwürdiger Deutscher. Es geht. Es geht, dass Menschen miteinander leben und das Leben teilen. Natürlich ein besonderes Leben, auch Not schweißt dann so ein bisschen zusammen. Aber sie haben so sehr geschimpft auf ihre Regierung, auf die russische und auf die ukrainische, weil sie Menschen dahin bringen, eben nicht nur ihr Leben zu verlieren, sondern weil sie Generationen traumatisieren werden, weil sie mit dem, was sie tun, Krieg und Verderben über die Menschen bringen. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass sie sich nicht sehr vornehm ausdrücken. Und ich habe gesagt, wir müssen das rausschicken in die Welt und den Mächtigen zeigen, es geht doch anders. Was ist eigentlich bei euch schiefgelaufen, die ihr die Welt regiert? Was ist eigentlich in euren Seelen kaputt gegangen, die ihr Verantwortung habt für diese Welt, dass wir sowas erleben müssen? Und höchstwahrscheinlich jetzt erstmal noch eine längere Zeit erleben werden und dann schauen werden, was sich daraus eigentlich ergibt. Die Sanftmütigen werden das Erdreich erben. Was ist eigentlich Sanftmut? Also ich habe euch ja erzählt, wie Herbert Grönemeyer das übersetzt, also mit diesem Milden, und da kann ich auch, ich habe mir das bei der Vorbereitung hier, ich habe am Freitagabend hier dann auch ein bisschen vorbereitet, die Predigt, und habe mir gleich das Lied rausgesucht und einmal volle Pulle durch angehört. Was ist eigentlich Sanftmut? Aristoteles hat sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und Aristoteles hat eben gesagt, Sanftmut ist im Endeffekt das, was zwischen Zorn und Mitmenschlichkeit vermittelt. Was die Mitte ist zwischen Zorn und Mitmenschlichkeit. Er sagt, der sanftmütige Mensch, der sanftmütige Mann, das ist der, der eben diese Mitte gefunden hat und dem nicht alles gleichgültig ist. Also wie wir das, was weiß ich, so ein Softie, so einem, der nur am Milden ist, dann vielleicht vorwerfen würden, ach, du sitzt ja nur rum, du tust ja nichts. Das ist nicht das, was für Aristoteles Sanftmut bedeutet. Nein, er sagt, du musst dich aufregen. In dieser Welt musst du dich aufregen über das, was passiert. An deinem eigenen Leib, aber auch in deinem Volk, auf dem Planeten, auf dem wir leben. Das muss einen aufregen. Und da kann man auch mal wütend und zornig werden. Nur die Frage ist, sind wir am Ende in dem, was wir tun, einfach nur von unserem Zorn geleitet? Wirst du bei dem, was du tust, am Ende nur von deiner Wut geleitet? Nicht aufhören, zornig und wütend zu sein. Aber gibt es da noch mal ein Korrektiv, was das Ganze so ein bisschen dann auch vermittelt? Wo du eine Mitte findest, die dem Leben dann auch dient? Oder ist das, was du in deinem Leben tust, am Ende Augen zu und geht mir nichts an? Oder für, ich glaube, Aristoteles war es auch, vielleicht kommt es auch woanders her, er sagte, Sanftmut, das ist die Kardinaltugend der Tapferkeit. Sanftmut ist die Kardinaltugend der Tapferkeit. Er sagte, wenn du in dieser Welt entdeckst, dass Gerechtigkeit zur Ungerechtigkeit wird, dann musst du aufstehen. Wenn du in dieser Welt entdeckst, dass Menschen unterdrückt werden, dann musst du aufstehen. Aber Tapferkeit, und das ist ja das, dass ich aufstehe, dass ich mich zu Wort melde, dass ich vielleicht auch eingreife, Tapferkeit braucht eben immer auch eine Tugend, die einem das rechte Maß gibt und die einen an bestimmten Stellen auch Maß halten lässt. Also von daher ist erstmal wichtig, wenn man sich mit Sanftmut beschäftigt, dass man auch weiß, okay, es geht nicht um so ein Softitum oder so, sondern wie gesagt, für, ich glaube, Aristoteles war es auch, der gesagt hat, dass Sanftmut eben die Kardinaltugend ist, dann für Tapferkeit. Und jetzt können wir zurücklegen und sagen, naja, ich bin nicht Elon Musk, also wenn ich 250 Euro oder so habe, dann bin ich schon glücklich. 250 Milliarden ist ja nicht mein Ding. Aber ich habe ja gesagt, bei dem Vermögen geht es eben nicht, und das soll ja das Thema heute sein, nur darum, dass ich eben mehr Besitztümer hier anhäufe und mehr bekomme und dann reich an Besitz bin, sondern beim Thema Vermögen geht es auch um das, was du vermagst, wo deine Talente sind und was du damit machst. Jesus sagte mal an einer anderen Stelle, dass wir von ihm lernen sollen und unser Kreuz auf uns nehmen sollen, und sagte dann, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und beschrieb sich dann selber als einen Mann, der von Herzen sanftmütig und demütig ist. Aber dessen Mitte von Sanftmut dann geprägt war. Und er sagt, komm, mach das nach. Und sagte dann, und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oder so werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Das ist erstmal ein Punkt in Bezug auf Sanftmut, dass Jesus sagt, kommt, lasst euch darauf ein. So werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Und das ist genau dann auch die Mitte zwischen, sag mal, Täter und Opfer sein. Ich vermute mal, viele von euch kennen das, dass sie in dieser Welt auch zum Opfer geworden sind. Manche kommen dann auch gar nicht mehr da raus, weil sie immer nur aufs Maul kriegen. Und dann wird man wütend und dann bekommt man Hass. Und wir erleben das ja gerade auch in unserem Land, dass wir diese Wut auch irgendwie kanalisieren oder dass bestimmte Parteien versuchen, diese Wut zu kanalisieren und dann zu sagen, und jetzt müssen wir uns doch gegen die anderen wehren. Weil wenn ich immer auf der Verliererseite bin, wenn ich immer am Ende der Nahrungskette bin, dann ja, ist doch nicht zum Aushalten. Und eine Möglichkeit ist dann eben zu sagen, okay, die sind schuld. Die nehmen euch weg. Und dann steigt in einem eben die Wut an. Und was meinen wir eigentlich? Wir finden Frieden in uns, wenn wir, was weiß ich, dann alle Asylbewerber eben nicht mehr reinlassen? Finden wir dann Frieden in unserer Seele? Finden wir Frieden in unserer Seele, wenn wir dann versuchen, immer wieder Leute zu finden, auf die wir nochmal herabblicken können, weil wir uns selber eben so klein fühlen? Meinst du, wir finden dann Frieden in unserer Seele? Nein, Frieden finden wir, wenn wir aus dieser Rolle dann herauskommen. Und es gibt ja auch die Täterrolle. Erleben wir auch laufend. Und frag mich jetzt die, die sich da mit Gewalt durchsetzen, die den anderen eben hinter sich lassen, wodurch auch immer, findet man so Frieden in der Seele? Kennen wir doch auch, natürlich auf einem anderen Level, aber dass wir uns mal durchgesetzt haben und gesagt haben, dem habe ich es aber mal gezeigt. Hat euch das Frieden gebracht in eurer Seele? Ein bisschen Genugtuung, ja, das schon. Aber da entsteht doch kein Frieden. Frieden entsteht doch dort, wo man die Gegensätze zusammenbringt und aushalten kann und nicht, wo der eine gegen den anderen sich durchsetzen kann. Das ist im Kleinen wie im Großen so. Frieden für unsere Seele werden wir nur finden, wenn wir einen Weg gehen, also einen Weg finden und einen Weg gehen, der die Unterschiede auch aushält, nicht irgendwie einebnet, aushält und dann aber auch irgendwie zusammenbringt, vielleicht sogar als Ergänzung. Wissen wir alle, kennen wir doch alle, dass diese Momente, wo so ein Ausgleich glückt, ja, da geht es unserer Seele, da geht es unserem Herzen doch richtig gut. Ich kann mal kurz jubeln, wenn ich dem anderen dann irgendwie einen mitgegeben habe, aber irgendwie 10 Minuten später weiß ich doch schon. Das ist ein Punkt, den Jesus eben erwähnt. Er sagt, ich bin von sanftmütig und von Herzen demütig und komm hinterher, folge mir nach und dann wirst du Frieden finden für deine Seele. Das ist die, sag mal, die Seite, die nach innen geht. Aber das ist ja nicht die Seite, die Jesus hier anspricht, wenn er sagt, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Das, was Jesus hier beschreibt, da geht es ja um eine andere Wirklichkeit. Da geht es eben hier um unsere Wirklichkeit, um das handfeste Leben, nicht nur jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht nur das, was so in mir sich bewegt. Was für eine Verheißung. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Man kann das griechische Wort, was hier steht, so übersetzen. Aber eigentlich ist eine bessere Übersetzung, die ist nicht ganz wortgetreu, trifft den Inhalt aber besser, ist eine bessere Übersetzung, und die finden wir in der Elberfelder Übersetzung dann, dass selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben, heißt es da. Und da sind wir auch schon mehr in der Wirklichkeit der damaligen Zeit, in der Wirklichkeit Jesu. Denn Land erben, also das ist für uns ja eigentlich nicht mehr so, weil wir keine Agrargesellschaft mehr sind, nicht mehr so ein Riesenthema. Land erben hat etwas damit zu tun, Lebensgrundlage zu schaffen. Und Jesus macht deutlich, dass dort, wo wir unser Vermögen nutzen, um unseren Besitz zu mehren, um vielleicht irgendwann in der Liga von Herrn von Massen und so mitspielen zu können, dass so ein Umgang mit dem eigenen Vermögen, mit den eigenen Talenten am Ende auf seiner Seite keinen Segen bekommt. Er sagt, wenn du deine Talente, deine Begabung nur nutzt, um das anzuhäufen und dann zu verteidigen, dann wirst du am Ende das Land nicht erben, sondern dann wirst du vielleicht das Land besitzen. Aber die Menschen, die darauf leben, werden von diesem Land nicht mehr leben können, weil du ihnen das Lebensnotwendige dann am Ende auch wegnehmen wirst. Und so redet Jesus zu den Menschen, die er damals vor Augen hat, mit dieser großen Verheißung. Und sagt, du musst erstmal für dich, und es geht eben nicht um die da oben oder die Reichen und auch nicht um die Steinreichen, sondern es geht erstmal um dich und um mich. Wenn du das Anliegen hast, dass dieser Ort, auf dem wir leben, ein Ort zum Leben ist, dann musst du zuallererst für dich die Frage stellen, wie gehst du eigentlich mit deinem Vermögen um? Nicht 250 Milliarden, aber jeder von uns hat Vermögen und Talente, hat Begabung, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Was machst du damit? Lässt du dich in dem, was du an Kraft hast und an Potenz hast und, nur von deiner Wut, von deinem Zorn leiten? Von diesen Bestrebungen eben mehr und mehr zu bekommen? Oder gibt es in dir etwas Vermittelndes, eben nicht, dass du so zum Jesus-Latschenträger wirst, der auch nicht mehr aus den Schuhen kommt, sondern einer bist, der diese Welt so sieht, wie sie ist, sich aufregt, wo man sich aufregen muss, um dann Wege zu finden, diese Welt dann auch Schritt für Schritt zu verwandeln. Und da sagt Jesus, wenn du da Sanftmut hast, dann ruht darauf Segen. Das wird am Ende die Zukunft haben. Ich kann das eigentlich nicht glauben. Ich sehe ja, wie die Mächtigen sich durchsetzen. Eigentlich kann ich das nicht glauben. Aber ich will meinem Herrn glauben und seiner Verheißung. Dass er sagt, dort, wo du dich drauf einlässt, wirst du das Land erben. Und das, vielleicht zeigt es uns nochmal, Manne, das war gestern für mich auch so ein Ausdruck dafür, was es heißt, das Land zu erben. Man kann die Jungs jetzt nicht an die Regierung lassen, sollte man nicht machen. Aber Regierungsberater könnten sie vielleicht sein, um den Mächtigen in dieser Welt zu sagen, das wollen wir nicht, wir wollen doch miteinander. Und das ist für mich ein Ausdruck dafür, was es heißt, dann auch das Land zu erben, ganz im Kleinen, hier bei uns im Kiezgarten, am Ende interessiert es keinen, aber ganz im Kleinen hier einen Ort zu haben, wo das miteinander gelingt, wo Ausgleich möglich ist, wo Gemeinschaft zwischen Russen und Ukrainern dann gelebt wird. Da erben wir das Land, da besitzen wir das Erdreich. Und vielleicht kriegen wir es ja auch noch ein bisschen größer hin. Aber das Entscheidende ist, lasst euch nicht eure Seele und eure Mitte davon krank machen, indem ihr anfangt, das zu glauben, dass je mehr ich habe und auf meine Seite bekomme, desto besser, desto größer ist nur die Verantwortung. Aber wir sind alle aufgerufen, dann auch in einem Miteinander unsere Gaben und Talente zu leben und einzusetzen, die am Ende auch der Erde dient. Amen.